Deutschlandfunk Nova. Update mit Till Haase.
Der 23. Juni ist heute. Unsere Themen des Tages jetzt im Update-Podcast. Wir schauen nach Thüringen. Da könnte an diesem Wochenende zum ersten Mal ein AfD-Politiker Landrat in einem Landkreis werden. Das hätte erstmal direkt keine Auswirkungen auf Landes- oder gar Bundespolitik. Aber Kritikerinnen der AfD befürchten, dass das nur der Anfang sein könnte. Dass es eben nicht beim Landrat bleiben würde, sondern dass dann auch bald Regierungspräsidenten von der AfD kommen könnten oder MinisterpräsidentInnen. Wir lassen uns das von unserem Korrespondenten vor Ort einschätzen. Erklären lässt sich der Erfolg der AfD in Thüringen wohl auch mit der Unzufriedenheit der Menschen dort mit der Bundespolitik. Und auch die ist Thema in diesem Podcast. Die Ampelkoalition hat nämlich heute zwei Gesetze beschlossen, über die wir reden müssen. Das erste soll dafür sorgen, dass wichtige Medikamente in Deutschland besser verfügbar sind. Fiebersaft zum Beispiel. Das zweite Gesetz soll für mehr Fachkräfte in Deutschland sorgen. Der Experte, mit dem ich darüber gesprochen habe, sagt, die Gesetze in Deutschland sind eigentlich gar nicht das Problem in Sachen Fachkräfte.
Wir in Deutschland, wir ändern einerseits das Gesetz, andererseits zeigen wir aber den Menschen im Ausland, die zu uns kommen wollen, dass sie hier in Wirklichkeit doch gar nicht willkommen, sondern höchstens geduldet werden.
Und dann reden wir noch über Pumuckl, diesen rothaarigen Kobold, der im Fernsehen lief, als es noch kein Internet gab.
Hurra! Hurra! Der Kobold mit dem roten Haar! Hurra! Hurra! Der Pumuckl ist da!
Pumuckl soll jetzt neu aufgelegt werden, aber mit der Originalstimme, generiert mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Und da wird's spannend, denn der Mensch hinter der Originalstimme, Hans Clarin, der ist 2005 gestorben. Wie sieht das jetzt rechtlich aus? Kann man trotzdem mit dieser Stimme arbeiten? Das alles jetzt im Update-Podcast. Mein Name, Till Haase.
Deutschlandfunk Nova.
Für die AfD, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, läuft es gerade ganz gut. In der Sonntagsfrage der ARD steht die Partei so gut da wie nie. 19% sagen, wäre am Sonntag Wahl, würde meine Stimme an die AfD gehen. Die Partei ist in dieser Umfrage gerade tatsächlich zweitstärkste Kraft im Land nach der Union. Vor der SPD, vor den Grünen und sowieso vor der FDP. Am Sonntag im Landkreis Sonneberg in Thüringen könnte sich die AfD auch noch vor die CDU setzen. Zum ersten Mal könnte dann ein AfD-Politiker ein Landratsamt in Deutschland übernehmen. Da findet eine Stichwahl statt. Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,7% erreicht. Was würde das bedeuten, wenn die AfD diese Stichwahl gewinnt? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Henry Bernhard gesprochen, unserem Landeskorrespondenten in Thüringen, und habe ihn gefragt, wenn der AfD-Kandidat im ersten Wahlgang schon fast 50% bekommt, alles andere als ein Sieg in der Stichwahl wäre doch dann jetzt tatsächlich eine Überraschung, oder?
Die Frage ist, wer lässt sich jetzt noch mobilisieren möglicherweise? SPD, Linke, Grüne und FDP haben ja aufgerufen, den CDU-Kandidaten zu wählen. Der CDU-Mann Jürgen Köpper, hat 36% bekommen, die anderen auch nochmal entsprechende Prozente zusammen. Wenn man die zusammenrechnet, kommt man auf 53. Wenn also sozusagen jetzt jeder wieder wählen geht und jeder sich an die Vorgaben hält, die er von seiner Partei möglicherweise bekommen hat oder Empfehlungen, dann könnte es auch so aussehen, dass der CDU-Mann Jürgen Köpper gewinnt, aber es ist sehr knapp, von daher würde ich sagen, es ist vollkommen offen.
Dass er überhaupt 50% oder nahezu 50% bekommen hat im ersten Wahlgang, hat ja schon viele überrascht. Was finden die Menschen in Sonnenberg so überzeugend am AfD-Kandidaten?
Es ist ja die Frage, ob sie ihn überzeugend finden oder seine Partei. Man hat ja die Erfahrung gemacht, gerade hier im Osten, dass wenn die Leute AfD wählen wollen, dass sie dann quasi jeden wählen, egal ob der Mensch bekannt ist oder nicht. Hier kommt dazu, Robert Sesselmann kommt aus der Gegend, der ist umgänglich, er ist bodenständig, er ist Anwalt, man kennt sich also, aber der CDU-Mann ist das auch. Also eigentlich sagt man ja, Landratswahl ist eine Personenwahl und da geht es auch um lokale Themen, hier eher nicht. Also der erste Punkt auf dem Flyer von Robert Sesselmann von der AfD, da verlangt er Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland und ein Ende der Sanktionen. Sonst hätte der Kreis ein Problem mit Aufnahme von Flüchtlingen. Und die Leute erleben ja auch eine Multikrise. Sie erleben Zuwanderung, wie sie es vorher nicht kannten, Krieg, Inflation. Das macht natürlich auch Frust. Dazu die Politik der Ampel in Berlin, das Hin und Her. Für Klimaschutz haben die Leute ein eher, freundlich gesagt, unterentwickeltes Verständnis, würde ich sagen. Dazu kommen die Löhne, die im Westen immer noch höher sind. Das sehen ja auch die Leute, weil viele von ihnen pendeln. Das liegt ja direkt an der Grenze. Also viele Bundes- und Landesthemen und damit fängt man die Leute. Und die Erwartungen sind auch sehr diffus mitunter.
Aber irgendwann muss sich was ändern. Allgemein. Für die alten Leute was, damit sie wieder Spaß am Leben haben. Wir haben für die Jugend was. Sie haben keine Freizeiten, was sie machen können. Ist doch kein Wunder, wenn die nur noch Blödsinn im Kopf haben. Und da sucht sie halt die neue Hoffnung. Und ich habe wirklich große Hoffnung auf ihn jetzt.
man merkt selbst bei Nachfrage, die ich ja dann auch noch gemacht habe, es kommt dann wirklich wenig Konkretes, was die Leute Neues erwarten, aber sie erwarten einfach was anderes.
Was würde das für die AfD bedeuten, wenn sie tatsächlich den ersten Landratsposten in Deutschland bekommen würde?
Das wäre ein enormer symbolischer Sieg. Also der Thüringer Landesverband der AfD, der ja vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet wird, von dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke angeführt wird, wenn die jetzt quasi über die Kommunalpolitik es schaffen würden, die Brandmauer, die ja mehr oder weniger wackelig immer noch steht, zu durchbrechen, wäre es für sie ein sehr großer Erfolg. Denn einen Landrat kann man nicht langfristig überall ausgrenzen. Er ist natürlich erstmal ein Vertreter des Staates im Landkreis, aber hat auch Gestaltungsspielräume. Er wird sicher nicht den Krieg in der Ukraine beenden, aber er will den Haushalt sanieren, das müsste man dann gucken, ob er das schaffen würde. Seine Ziele außerdem, was er verspricht, für die Flüchtlinge Sachleistungen statt Geld. Er möchte weniger unterbringen, auch darauf hat er keinen Einfluss, aber wird natürlich versuchen, da diesbezüglich auch seinen Standpunkt klar zu machen. Er muss sich eigentlich an Gesetze halten, natürlich, so wie wir alle, hat aber auch der FAZ gesagt in einem Interview, dass er Bundesgesetze, die er für falsch halte, nicht durchsetzen wolle. Das wäre dann nochmal sehr interessant, wie das dann aussehen würde. Aber als Landrat hätte er natürlich auch ein Podium, wo er auftreten könne, und das hat er mir dann auch persönlich gesagt.
Das könnte der Schlüssel sein zum Öffnen der großen Tür. Also die erfolgreiche Arbeit, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der AfD bringt vielleicht auch die großen Politiker von Land und Bund mal auf die Idee, über Koalition nachzudenken.
Und das ist natürlich die große Hoffnung der AfD, da sozusagen jetzt hier auch Mauern einzureißen.
Die AfD so ganz grundsätzlich da im Landkreis, wird die auch von Leuten kritisch gesehen oder wird die tatsächlich schon als ganz normale Partei wahrgenommen?
Sie wird in großen Teilen der Bevölkerung als normale Parteiwahl genommen. Also die Normalisierung hat wirklich sich erheblich fortgesetzt in den letzten Jahren. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Man hört auch, da zerbrechen auch Freundschaften dran. Viele bekennen sich zur AfD, manche auch verklausuliert. Und zwei junge Frauen habe ich über befragt, wen sie wählen wollen. Und die haben anders geantwortet.
Also nicht die AfD. Aufgrund von Beruf kenne ich ja solche unterwanderten Vereinigungen.
Was ist das für ein Beruf?
Ich bin bei der Bundeswehr.
Angenommen, Robert Sesselmann gewinnt, meinen Sie, dass das den Landkreis nachhaltig ändern wird?
Ich denke, es wird eine Welle schlagen und es wird viele Signale an die anderen Wahlkreise geben, dass die sehen, aha, es funktioniert. Und dann, ich denke, es wird dann auch irgendwann in der Regierung oben weiter ankommen.
AfD ist mir dann doch zu extrem wieder.
Das heißt, Sie wählen die CDU?
Ich will gar nicht, weil die machen alle dieselbe Scheiße.
So, und da hört man sozusagen wieder das grundlegende Problem, die sehr geringe Wahlbeteiligung von nur 50% beim ersten Wahlgang. Wir werden sehen, wie es dann am Sonntag sein wird.
In Sonneberg, im Landkreis Sonneberg in Thüringen, wird am Sonntag im Rahmen einer Stichwahl ein neuer Landrat gewählt. Hintergrundinfos dazu kamen von Henry Bernhard, unserem Korrespondenten in Thüringen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele von euch erinnern sich vielleicht noch, im Winter waren ganz viele Medikamente knapp, vor allem für Kinder. Fiebersäfte zum Beispiel, aber auch Krebsmedikamente, Antibiotika. Heute hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das so etwas in Zukunft möglichst verhindern soll. Das Ganze hat einen ziemlich sperrigen Namen. Vielleicht ist es der längste Gesetzesname, den es je gab in Deutschland. Arzneimittel, Lieferengpass, Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz. Immerhin beschreibt der Name ziemlich genau, was das Gesetz tun soll. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist mit zugeschaltet. Wie soll das Ganze denn funktionieren?
Es sind im Kern drei Ebenen. Also es soll ein Frühwarnsystem geben, damit wir nicht mehr davon überrascht werden, dass plötzlich bestimmte Medikamente fehlen. Dann sollen die Hersteller mehr Vorräte anlegen und sie sollen bessere Preise kriegen, damit sie ihre Arzneien auch zuverlässig nach Deutschland liefern und nicht woanders hin.
Dann lass uns das Ganze mal im Einzelnen durchgehen. Was heißt Frühwarnsystem?
Das heißt im Grunde, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel mehr Informationen aus dem Markt kriegen soll, also von den Apotheken, von den Krankenhäusern und vor allem aber von den Herstellern selbst, damit man halt früher merkt, wenn was knapp werden könnte.
Das würde ja vermutlich noch relativ einfach funktionieren, aber dann muss man die Vorräte ja auch aufstocken. Und das ist wahrscheinlich schwieriger, oder?
Ja, das ist schon schwieriger, genau. Das heißt nämlich, dass die Hersteller für alle Medikamente, für die sie mit den Krankenkassen sogenannte Rabattverträge abgeschlossen haben, so viel auf Lager halten müssen, dass es für 6 Monate Durchschnittsverbrauch reicht, falls es mal eine Erkältungswelle gibt oder falls die Produktion ausfällt. Da sagen aber Herstellerverbände, dass dafür die Produktionskapazitäten gar nicht reichen. Und außerdem kostet das natürlich Geld, die Medikamente irgendwo zu lagern. Und da könnten dann Hersteller auch sagen, ach, dann steigen wir lieber ganz aus. Also das könnte auch nach hinten losgehen.
Und dann haben wir ja noch den letzten Punkt. Die Hersteller sollen mehr Geld kriegen, sagst du?
Ja, das gilt vor allem für Kindermedikamente. Da soll es nämlich keine von diesen Rabattverträgen mehr geben. Die haben die Krankenkassen bisher mit den Pharmakonzernen abgeschlossen nach dem Motto, wir nehmen euch große Mengen ab, dafür liefert ihr billiger. Das klappt natürlich nicht mehr so richtig, wenn die Medikamente knapp sind. Dann verkaufen die Hersteller ihre Arzneien halt lieber in anderen Ländern, wo sie bessere Preise kriegen. Jetzt dürfen sie aber einmalig den aktuellen Festpreis, den die gesetzlichen Kassen zahlen, um die Hälfte anheben. Und in Zukunft soll es dann solche Festpreise für Kindermedikamente gar nicht mehr geben.
Aber das hört sich schon so an, als ob es erstmal richtig teuer werden würde.
Ja, also jedenfalls überlässt es die Bundesregierung dem Markt, was so ein Fiebersaft am Ende kostet. Immerhin soll es dafür für Apotheken insgesamt leichter werden, auch ein ähnliches Medikament rauszugeben, wenn das, was verschrieben wurde, gerade nicht lieferbar ist. Das könnte sich ein bisschen ausgleichen.
Und so ganz grundsätzlich, wie groß ist das Problem zurzeit noch, dass man schlecht an Medikamente kommt?
Also bei dem zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel, da gibt es aktuell noch knapp 500 Meldungen zu Engpässen. Und das Problem ist, dass alle diese Maßnahmen tatsächlich ein bisschen Zeit brauchen, bis sie wirken. Das sagt auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach.
Trotz des wichtigen Gesetzes werden wir im Herbst Teile der Probleme noch haben.
Ja, und das heißt, das bleibt so ein bisschen so und tatsächlich, hast du ja auch schon angedeutet, müssen wir wahrscheinlich am Ende mehr zahlen. Also der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der rechnet pro Jahr mit mindestens 500 Millionen Euro zusätzlich und die Kassen machen ja jetzt schon miese und Verbandssprecher Florian Lanz sagt deshalb ganz klar, ja, am Ende steigen vermutlich die Beiträge und vermutlich auch die Gewinne der Pharmakonzerne. Lanz sieht aber das Hauptproblem darin, dass viele Unternehmen so viel in China oder Indien produzieren lassen.
Die haben, um immer mehr Gewinne zu machen, haben immer mehr das in ferne Länder gegeben, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Lieferketten stabil funktionieren.
Und das war ja auch im Winter ein Problem. Und dazu steht jetzt auch was in dem neuen Gesetz. Die Kassen dürfen nämlich zumindest bei Antibiotika nicht mehr nur die billigsten Anbieter nehmen, sondern sie müssen auch Lieferverträge mit mindestens einem europäischen Hersteller schließen, um die Lieferungen halt sicherer zu machen und um weniger abhängig zu sein von Ländern wie China.
Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen heute, das eine sichere Versorgung mit Medikamenten gewährleisten soll. Wie das aussieht, dieses Gesetz, hat euch Matthias Wurms erzählt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hurra! Hurra! Der Koma mit dem roten Haar!
Kennt ihr den noch? Den Pumuckl? Ja, der Puckel ist nicht nur da, der ist sogar wieder da. Also der kleine Kobold kommt ja zurück ins Fernsehen. RTL macht eine Neuauflage. Die soll Ende des Jahres zu sehen sein, aber morgen gibt es schon einen Vorgeschmack auf einem Kinderfilmfest in München. Kann man ein paar dieser neuen Pumuckl-Folgen schon vorab sehen. Die Story soll recht ähnlich sein. Meister Edas Neffe besitzt jetzt die Werkstatt und treibt mit dem Pumuckl wieder Schabernack. Das Krasse an der Neuauflage ist aber, Pumuckl wird die gleiche Stimme bekommen wie damals, obwohl der Sprecher von Pumuckl, Hans Klarin, schon 2005 gestorben ist. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Jana Niehoff weiß mehr. Wie genau funktioniert das?
Das funktioniert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Pumuckl wird dafür erst von einem anderen Schauspieler, nämlich Maximilian Schafroth, eingesprochen. Und diese Aufnahmen laufen dann durch eine künstliche Intelligenz, die das in die Stimme vom Originalsprecher von damals umwandelt, beziehungsweise die nachahmt. Und die ist ziemlich markant. Hier mal ein Ausschnitt von der ersten Folge von 1982.
Ich bin der Pumuckl, jawohl, ich bin ein Kobold. Ein Nachkomme der Klabautermänner, die auf allen 7 Meeren und 17 3-Segelschiffen leben.
Ja, wirkliche Aufnahmen vom neuen Pumuckl, die gibt's noch nicht. Aber es gibt einen Trailer von RTL, wo Pumuckl wenigstens schon mal im Hintergrund ein bisschen reinlacht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man muss aber wirklich genau hinhören.
Ja, ähnlich. Ja.
Ähnlich. Ich finde, es klingt recht authentisch erstmal. Wie sehr wird sich morgen zeigen, da hört man ja noch nicht allzu viel. Es wird aber übrigens noch eine zweite Version geben, bei der Pumuckl vom jetzigen Schauspieler gesprochen wird und nicht wie der alte Pumuckl klingt. Dann kann man sich aussuchen, was man lieber haben möchte.
Aber so grundsätzlich ist das schon echt ziemlich verrückt, oder? Dass man die Stimme von jemandem hören kann, der schon vor fast 20 Jahren gestorben ist. Darf man einfach die Stimme von Menschen benutzen, um sie irgendwo drüber zu legen?
Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wie immer bei Jura. Generell könnte sowas zu einem Persönlichkeitsrechtsverstoß oder einem Urheberrechtsverstoß führen. Das kommt immer auf den Einzelfall an. Es gab mal einen Fall aus den 90er Jahren, bei dem die Stimme von dem verstorbenen Komiker Heinz Erhardt für einen Werbespot imitiert wurde. In dem wurden dann auch so typische Sprüche von ihm verwendet. Und dagegen haben die Erben geklagt und Recht bekommen. Das hat das Persönlichkeitsrecht verletzt, weil das eben auch nach dem Tod greift, also zumindest in abgeschwächter Form.
Aber wenn wir jetzt noch mal zum Fall Pumuckl zurückkehren, das ist ja gar nicht Hans Klarin selber, den wir da hören, sondern eine Imitation von einem anderen Sprecher mithilfe von einer KI. Macht das einen Unterschied?
Erstmal nicht. Trotzdem macht es das nicht unbedingt einfacher. Denn in diesem Fall müsste man erstmal schauen, ob Hans Clarin diese Sprechart von Pumuckl selbst entwickelt hat und seine Stimme so verstellt hat, sich gedacht hat, ich glaube, so klingt ein Kobold, oder einfach genauso geredet hat, wie man ihn da hört, hat mir Michael Terhag erklärt. Er ist Fachanwalt für IT-Recht.
Wenn man davon ausgeht, dass das eine künstliche Stimme im Sinne von einer Rolle gewesen ist, könnten da tatsächlich Urheberrechte dran entstanden sein, an der Art und Weise dieser Darbietung. Wenn man jetzt sagt, nee, das ist seine Originalstimme, so redet er hat halt so lustig gesprochen, dann sind wir voll im Persönlichkeitsrecht. Da könnte man auch darin das Persönlichkeitsrechtsverstoß drin erkennen, ja.
Einfach so darf man also keine Stimmen verwenden, egal ob imitiert, künstlich erzeugt oder einfach irgendwie neu zusammengeschnitten. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen, das muss man dann wirklich am Einzelfall entschieden werden. Außerdem kann man sich natürlich auch einfach die Erlaubnis von den Schauspielern selber oder eben von den Erben holen. Denn diese Persönlichkeitsrechte und auch die Urheberrechte, die kann man vererben. Das heißt, wenn die Schauspieler oder Erben ihre Zustimmung abgeben und das vielleicht auch so ein bisschen als Hommage sehen oder als Wertschätzung, dann gibt's da gar kein Problem.
In Sachen KI passiert ja gerade eine ganze Menge. Wird sowas jetzt öfter vorkommen?
Davon gehe ich schwer aus. Es zeichnet sich auf jeden Fall so ein kleiner Trend ab. Zum Beispiel wird bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in diesem Jahr ein 24-Stunden-Live-Blog von einer KI zu hören sein. Die britische Sportlerin und Kommentatorin Hannah England hat ihr okay gegeben, dass man dafür ihre Stimme hört.
Und ist das alles schon gesetzlich geregelt? Also
ja, es geht. Also es gibt schon Gesetze, noch nicht allzu viele, aber Michael Terhag sagt, es reicht erstmal.
Man kann so neue Technologien auch schnell zu Tode regulieren. Also im Augenblick bin ich eigentlich der Meinung, dass wir mit dem Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht und das, was wir alles dann noch an Handhabung haben, hier auch solchen Geschichten hinlänglich Einhalt gebieten können. Aber das ist ja so wie bei allen Technologien und hier scheint es ja besonders intensiv zu sein. Die KI lernt ja auch dazu und da ist sicherlich auch der Gesetzgeber und auch die Gerichte und wir Anwälte auch gehalten, ständig am Ball zu bleiben.
Er sagt aber auch, dass er sich so eine Transparenzpflicht wünschen würde, also dass gesagt werden müsste vorher, woher bestimmte Aufnahmen stammen oder wie sie eben produziert worden sind. Ähnlich wie bei so Produktplatzierungen in Filmen oder Serien.
Es gibt neue Folgen vom Pumuckl. Zumindest werden erste Folgen davon auf einem Kinderfilmfest am Wochenende zu hören sein und auch zu sehen natürlich. Die Stimme von Pumuckl wird mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz generiert. Wie das rechtlich aussieht, das haben wir mit Jana Niehoff geklärt, weil nämlich die Originalstimme von Pumuckl 2005 verstorben ist. Hans Clarin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ein Problem in Deutschland und das ist schon länger bekannt. Uns fehlen die Fachkräfte. Die Bundesinnenministerin würde das gerne ändern. Das hat im Bundestag heute dazu geführt, dass ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen worden ist. Damit sollen mehr Fachkräfte von außerhalb der Europäischen Union angelockt werden, um zu uns zu kommen. Nach Deutschland zum Beispiel im Bereich der IT oder im Gesundheitsbereich. Was da jetzt Neues, erklärt euch Michael Weidemann.
Dazu gehört zum Beispiel, dass man eine sogenannte Chancenkarte anbietet, die es Bewerbern ermöglicht, für ein Jahr nach Deutschland zu kommen und sich dann hier selbst vor Ort eine Stelle zu suchen. Diese Karte soll vergeben werden nach einem Punktesystem, das unter anderem Deutschkenntnisse, Berufserfahrung, das Lebensalter berücksichtigt, das nicht allzu hoch sein soll, oder auch frühere legale Aufenthalte in Deutschland. Und wer da genügend Punkte bekommt, soll so eine Deutschlandkarte erhalten. Die ermöglicht es dann, ein Visum für ein Jahr zu bekommen, in Deutschland sich einen Job zu suchen und wenn das erfolgreich ist, möglicherweise eben auch einen Daueraufenthalt zu beantragen.
Ja, und die Bundesregierung hofft, dass dadurch 75.000 Fachkräfte nach Deutschland kommen und zwar jedes Jahr, deutlich mehr als bisher. Ich habe vor der Sendung drüber gesprochen mit Chris Piak, der ist Karrierecoach für internationale Fachkräfte und hat schon hunderte Fachkräfte nach Deutschland vermittelt. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, ob dieses Gesetz im Bundestag verabschiedet heute Deutschland attraktiver macht für Fachkräfte.
Das Gesetz schafft einige Hindernisse ab, die es internationalen Fachkräften erschwert haben, nach Deutschland zu kommen. Zum Beispiel vorher war es so, dass man, wenn man eine Blue Card, einen Visa bekommen hat, man nur in seinem gelernten Beruf auch eine Arbeit annehmen durfte. Jetzt kann man jede Arbeit annehmen. Das ist sicherlich eine Verbesserung. Insgesamt wird das Gesetz wahrscheinlich weniger bewirken, als die Leute erhoffen.
Warum?
Ganz einfach, die blaue Karte war schon ein sehr gutes, einfaches Einwanderungsgesetz. hat in 10 Jahren insgesamt 70.000 Menschen nach Deutschland gebracht, während wir aber im gleichen Zeitraum etwa 4 Millionen Einwanderer bräuchten, um die Bevölkerung auch nur stabil zu halten. Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass nicht die Gesetze die größte Herausforderung sind. Ein Beispiel, an dem man das ganz gut sehen kann, ist die Bankenkrise 2008. Damals sind Hunderttausende von Spaniern, Italienern, Griechen nach Deutschland gekommen, um bei uns Arbeit zu finden. Und ein halbes Jahr später waren die allermeisten von denen schon wieder weg. Das sind EU-Bürger, die benötigen kein Visa. Und das zeigt, dass offensichtlich der Visaprozess nicht der Hemmschuh ist, nicht das ist, was Menschen davon abhält, zu uns zu kommen.
Ist die Politik, die Gesetzgebung dann überhaupt der entscheidende Faktor? Also Sie kritisieren ja zum Beispiel auch Firmen, die nur auf Deutsch einstellen.
Genau, also ich untersuche als Teil meiner Arbeit den gesamten deutschen Arbeitsmarkt. Und bis vor Covid hat nur 1% der deutschen Unternehmen Stellen auf Englisch ausgeschrieben. Dann kam Covid, jetzt ist es mehr, jetzt sind es 4%. Und wenn man sich diese Stellen dann genauer anschaut, dann sieht man, dass die Hälfte aller englischsprachigen Jobs in Deutschland von nur 350 Unternehmen angeboten werden. Und wenn wir 400.000 Einwanderer im Jahr brauchen, dann macht das den Kohl nicht fett. Als internationale Fachkraft haben wir ja die Wahl im Grunde genommen, wenn Sie in Deutschland arbeiten möchten. Sie können entweder sich bei einer deutschen Firma bewerben, dann werden Sie abgelehnt, weil die nur auf Deutsch einstellt. Oder Sie bewerben sich bei einer Firma, die schon auf Englisch einstellt. Das wäre dann zum Beispiel Zalando in Berlin. Und die bekommt 100.000 Bewerber im Jahr.
Also da ist die Konkurrenz riesengroß.
Eben. Und dann hat eine Fachkraft natürlich auch noch die Option C. Und das ist einfach nicht nach Deutschland zu gehen, sondern in die Niederlande zu gehen, wo 15% der Jobs Englisch sind, in die USA zu gehen, in die UK zu gehen, nach Kanada zu gehen, nach Singapur zu gehen, nach China zu gehen und.
Jetzt haben wir die Politik, die in Deutschland verzweifelt versucht, über Gesetze das irgendwie zu regeln mit dem Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite ist sie nicht in der Lage, ein Unternehmen zum Beispiel dazu zu verpflichten, Leute englischsprachig einzustellen, beziehungsweise das ganze Bewerbungsverfahren auf Englisch zu machen und den Leuten dann auch im Job die Möglichkeit zu geben, Englisch zu sprechen. Wie könnte vor dem Hintergrund eine Lösung aussehen?
Ja, natürlich kann man Unternehmen nicht zwingen. Die müssen das schon selber einsehen, dass sie in Wahrheit weltweit um die besten Talente konkurrieren. Und man muss das mal sehen aus der Perspektive einer internationalen Fachkraft. Also wenn Sie selber überlegen, wenn Sie bereit wären, im Ausland zu arbeiten und es für Sie genommen genauso attraktiv wäre, eine tolle Karriere in China zu machen oder in Großbritannien zu machen oder in Frankreich zu machen oder in Holland zu machen oder in Deutschland zu machen, dann gehen Sie ja nicht hin und lernen auf einmal Chinesisch, Französisch, Holländisch und Deutsch in der Hoffnung, vielleicht irgendwo da einen Job zu finden, sondern Sie unterschreiben erst den Arbeitsvertrag und dann lernen Sie die Sprache. Und erst wenn Unternehmen das in der Breite wirklich verstehen, erst dann wird sich die Situation strategisch ändern. Was die Politik machen kann, ist, sie kann ein Zeichen für Weltoffenheit setzen. Ronald Reagan hat Amerika beschrieben als the shining city upon a hill, die Einwanderer aus der ganzen Welt anzieht, weil sie so attraktiv ist, weil sie so viele Möglichkeiten bietet, weil sie so willkommen ist. Ob das jetzt immer so gestimmt hat, ist eine andere Frage, aber das war der Anspruch. Und wir in Deutschland, wir ändern einerseits dieses Gesetz, andererseits zeigen wir aber den Menschen im Ausland, die zu uns kommen wollen, dass sie hier in Wirklichkeit doch gar nicht willkommen, sondern höchstens geduldet werden. Das sieht man daran, dass die FDP zeitgleich mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Reform der Staatsbürgerschaft nach Kräften sabotiert. Und diese Botschaft kommt bei internationalen Fachkräften auch an.
Der Karrierecoach Chris Piak hat für euch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz heute im Bundestag beschlossen, eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einer der größten Popstars der Welt kündigt eine Welttournee an. Die erfolgreichste Popsängerin der vergangenen Jahre, Taylor Swift, geht auf Tour und das Netz tobt. Zum einen wegen der Ticketpreise, mehrere hundert Dollar muss man teilweise zahlen. Außerdem gibt es wohl ein sehr kompliziertes Registrierungsverfahren und dann wäre da noch die Aufregung über einen besonderen Auftrittsort, Gelsenkirchen oder what? Denn Taylor Swift kommt nicht nur nach Sydney, nach Paris, nach Lissabon, Stockholm, Zürich, die großen Metropolen dieser Welt, sondern eben auch nach Gelsenkirchen. Im Ruhrgebiet. Warum das auf den zweiten Blick gar nicht so ungewöhnlich ist, dass Taylor Swift dahin geht, erklärt Steffen Beuting. Und außerdem auch noch, was an Gelsenkirchen auf den dritten, vierten Blick vielleicht doch ganz lebenswert sein könnte.
Spätestens seit letztem Jahr, als Taylor Swift mit ihrem Album Midnights komplettamente die ersten 10 Plätze der amerikanischen Billboard-Charts belegt hat, als erste Person in der Geschichte des Pop überhaupt, seitdem macht sie eigentlich nichts mehr unterhalb von Superlativ. Und natürlich gilt das auch für ihre Welttournee, für Shows, für die Begeisterung ihrer Fans, die sich selbst als Swifties bezeichnen. Und eigentlich gilt das auch für die besondere Auserlesenheit der Tourorte. Häufig sind es Hauptstädte, meist Kulturmetropolen, die angesagtesten Spots auf diesem Planeten, wohlklingende Namen und eben Gelsenkirchen. Und Twitter staunt da erstmal eine Runde.
Taylor Swift in fucking Gelsenkirchen?
She's going to Gelsenkirchen, but not Berlin? Why?
Erste einfache Antwort, weil es rein marktwirtschaftlich Sinn ergibt.
Ja, Gelsenkirchen liegt im Herzen des größten Ballungsraums, den wir in Deutschland haben, dem Ruhrgebiet. 4 Flugplätze im direkten Umfeld. Und ansonsten haben wir im Radius von knapp 250 Kilometern, das ist das, was für mich als Veranstalter interessant wäre. Das wäre meine Zielgruppe, 60 Millionen Einwohner. Das heißt, man darf sich schon hier hintrauen. Und das haben vom Papst bis U2, von Stones über Ed Sheeran, von was weiß ich, Metallica bis Coldplay, haben schon ein paar andere vorher riskiert. Sie sind alle lebend wieder rausgekommen.
Olivier Kuschinski ist Schalker und beruflich bietet er Thementouren an zur Gelsenkirchener Industrie- und Fußballgeschichte.
Ich bin frankophiler Polacke, also ich bin so Prototyp des Ruhrgebietlers. Ich habe 2 Staatsangehörigkeiten, heißt ja auch Olivier Kroschinski, verrückter Name, aber es ist halt Ruhrgebiet, das ist Schalke-DNA, ist Gelsen-DNA, Melting Pot of Nations.
Sobald ich mich also in die Denke eines Taylor Swift-Konzertbookers begebe, macht die Location Gelsenkirchen Sinn. Wegen der geografischen Lage und natürlich auch wegen der Veltins-Arena. Bei Konzerten mit Mittelbühne im Innenraum ist hier Platz für fast 80.000.
Ein Vorteil natürlich der Arena ist auch, dass die ein Dach haben. Also wenn es dann regnet oder so, dann wird es halt geschlossen. Und bei Konzerten wird es ohnehin geschlossen. Und dann kriegen sie natürlich den Sound auch da anders geregelt.
Markus Schwartmann leitet die Öffentlichkeitsarbeit in Gelsenkirchen. Taylor Swift in seiner Stadt, für ihn ganz normal.
Diese Tradition, dass hier die Weltstars auftreten, die existiert schon seit 30, 35 Jahren. Also Weltstars und Päpste, können Sie sagen.
Für alle Nicht-Päpste und noch nicht Weltstars scheint Gelsenkirchen sowas zu sein wie die dunkle Seite des Mondes. So eine Art Ticket Terra Incognita. Ja, eine Art Veranstaltungs-Atlantis.
Ja, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.
Und trotzdem will Kuschinski hier helfen, damit wir hier vielleicht mal kurz eine kleine Skizze von Gelsenkirchen zeichnen. Oder zumindest ein paar schräge Bilder wieder gerade rücken. Punkt 1. Von rußig auf grün. Im Ranking der Städte Deutschlands nach Grünflächen belegt Gelsenkirchen Platz 7 und ist damit die grünste Stadt in NRW. Punkt 2. Transformativ. Gelsenkirchen ist noch jung und hat doch schon viel Stadtgeschichtliches erlebt.
Ja, Gelsenkirchen ist halt nicht das antike Rom. Ne? Also Gelsenkirchen ist gerade mal 160 Jahre alt. Das heißt, wenn ich jetzt einen alten römischen Tempel erwarte oder eine altgotische Kirche, die 700 Jahre alt ist, dann wird es eher dünn. Sondern bei uns sind es halt wirklich eher die letzten 160 Jahre Industriegeschichte, ne? Ruhr-York, Silicon Valley. Und wenn ich darauf Bock habe, bin ich halt hier richtig.
Und drittens, hat Gelsenkirchen etwas zu bieten, was ja gerade in der Social-Media-Welt von heute mehr denn je gesucht und geschätzt wird? Street-Credibility. Und die war hier schon lange, bevor das Internet überhaupt erfunden worden ist.
Und hier ist es noch authentisch, ehrlich und unverfälscht. Also es tut durchaus auch weh an der einen oder anderen Ecke. Aber wenn man auf diese kleinen Geheimnisse und dahinter verbergen sich halt oft große emotionale Geschichten Lust hat, dann ist, glaube ich, Schalke wirklich der Kiez, wo ich Sozialgeschichte, Stadtgeschichte, Bergbaugeschichte, Industriegeschichte, das kann ich alles, wie gesagt, dort auf ein paar hundert Metern erleben mit unglaublichen identitätsstiftenden Sehnsuchtsorten. Kann er nur sagen, liegt auf dem Weg zur Veltins Arena? Traut euch. Das war eine Einladung.
Ja, die Einladung angenommen hat Taylor Swift schon. Die kommt zum Konzert nach Gelsenkirchen. Dank für die Infos zu Gelsenkirchen auf jeden Fall an Stefan Beuting aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.